Tax on Air, der WTS-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer E-Rechnungs-Podcast-Reihe. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es um das Thema Rechnungseingangsverarbeitung von E-Rechnungen im Rahmen des P2P-Prozesses. Mit dabei ist wieder Marcel, den Sie schon aus der ersten Folge kennen. Hi Marcel.
Moin Jan.
Und Andreas, der die Themen von der technischen Seite bei uns beleuchtet. Hallo Andreas.
Grüß dich, hi. Hi zusammen.
Ja Andreas, mal provokant, vielleicht eine Frage, die sich viele der Zuhörer jetzt an der Stelle schon stellen. Wieso reden wir heute über den Rechnungseingangsprozess? Man muss doch schon seit 25 eingangsempfangsbereit sein. Und jetzt reden wir darüber, haben wir das jetzt verschlafen, den Start, das zu platzieren? Oder warum reden wir heute trotzdem noch mal eine ganze Folge darüber?
Ja, tatsächlich eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, die Empfangspflicht besteht, aber wir haben natürlich noch diese Übergangsfrist. Ja, das heißt, als Rechnungsaussteller kann ich mir noch überlegen, ob ich die E-Rechnung tatsächlich verwenden möchte. Und das haben wir auch gesehen mit unseren Mandanten. Es gab einen großen Run darauf, was müssen wir tun, was müssen wir bis 1.1.25 umgesetzt haben. Und dann hat man gesehen, gut, es reicht erstmal, wenn ich eine E-Mail zur Verfügung stelle, dass ich die entsprechend empfangen kann. Dann hat man auch gesehen, das Volumen war jetzt noch nicht so hoch bisher. Und dann war erstmal die Frage, gut, wenn ich jetzt eine bekomme, wie kann ich das denn vielleicht auch noch händisch abhandeln? Ja, das heißt, es gab erstmal viele Unternehmen, die gesagt haben, wir machen eine kleinere Lösung, eine Übergangslösung. Ich muss dafür sorgen, dass meine E-Rechnung, wenn ich eine bekomme, dann visualisiert wird, damit ich es vielleicht händisch in mein System bekomme. Und jetzt, da wir jetzt, sage ich mal, immer näher an die heiße Phase rücken, ab 1.1.27 wird es ja scharf gestellt, umgangssprachlich gesagt, dass sich jetzt die Unternehmen tatsächlich nochmal überlegen müssen, wie setze ich es denn eigentlich sinnvoll im Rechnungseingang um.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen näher ausführen, was sinnvoll heißt? Welche Synergien oder welchen Nutzen kann ich konkret bei der E-Rechnung auf der Eingangsseite im Prozess noch heben?
Genau, sinnvoll jetzt in dem Zusammenhang erstmal, sobald mein Volumen höher wird, und das wird es, sobald es verpflichtend ist, ist es eben keine sinnvolle Lösung mehr zu sagen, ich mache das jetzt händisch, ich visualisiere meine Rechnung und tippe es dann händisch ab, sondern jetzt muss ich dazu kommen, dass ich eben eine größere Masse, ein größeres Volumen verarbeiten kann. Und im besten Fall, und darauf ist die E-Rechnung ja eigentlich ausgelegt, diese automatisiert in mein System einlesen und verarbeiten kann. Und dann dafür ist ja eigentlich dieses strukturierte Format da, dass ich zwischen Maschinen automatisiert mich austauschen kann.
Marcel, was sind gerade die Themen, die in der Praxis, die wir in dem Kontext erleben? Welche Fragestellungen haben wir da bei E-Rechnungsformaten im Eingangsbereich?
Ja, das hatten wir auch in der ersten Folge schon so ein bisschen beleuchtet. Ne? Das ist natürlich ein bisschen heterogen, so dieses Feld der Anfragen, so, aber hatte ich ja auch schon so ein bisschen angesprochen in der ersten Folge. Die Anfragen werden nach so diesem ersten Verständnisproblem irgendwie immer technischer und gerade auch auf der Eingangsseite. Also ne, bei O2C ist es vielleicht dann oder Ausgangsseite, ja, also Ausgangsrechnung, die dann ab 27 quasi im O2C-Bereich umgesetzt werden müssen. Es ist dann vielleicht nochmal was anderes, da sind wir vielleicht noch bei grundlegenderen Fragen, aber bei der Eingangsseite, da hat dann so ein gewisses Verständnis stattgefunden. Und dann merken wir schon, okay, es geht dann teilweise um zum Beispiel Datenfeld, das hatten wir ja schon in der ersten Folge. Es geht aber vor allem dann auch im Rahmen von Validierung zum Beispiel, also um jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, Zugpferdrechnung, also hybride Rechnung. Ne? Die bestehen ja im Prinzip, wenn ich sie bekomme, ist es erstmal eine PDF. Das ist ein PDF A3, aber sehe eine PDF, gucke da drauf und denke, okay, eigentlich Würmer, und dann ist da halt noch der strukturierte Teil eingebettet. Und da sind halt schon auch die Anfragen in den vergangenen Monaten gewesen, was man vielleicht auch im ersten Moment irgendwie gar nicht so erwartet, dass ich den Bildteil, also diesen eigentlichen für uns gewohnten PDF-Teil, der muss nicht inhaltsgleich sein mit dem, was im strukturierten Teil, also in der XML, die eingebettet ist, drin ist. Und da sehen wir immer mehr, da weichen sogar relativ viele Rechnungen, die gerade zum Umlauf sind, voneinander ab. Und da kommen natürlich dann Fragestellungen. Ja, damit zusammen kann es zum Beispiel in so einer Zugpferdrechnung auch zu Fehlern in den Metadaten kommen oder dass es jetzt nicht im PDF A3-Format oder in einem anderen Format ist. Aber gerade dieser Fehler, das Bildteil vom strukturierten Teil abweicht in einer hybriden, sprich jetzt konkret Zugpferdrechnung, das ist so ein Praxisproblem, was wir schon auch häufiger jetzt erlebt haben. Ja.
Und das ist jetzt ja super interessant und innovativ von der Finanzverwaltung, dass wir zum ersten Mal erleben, dass nicht das Menschenlesbare das Entscheidende ist, sondern das Maschinenlesbare, also innovativ. Wenn es jetzt Abweichungen gibt und der Mandant aber das PDF verbucht, und gar nicht erkennt, dass das Maschinenlesbare abweicht, dann haben wir ja schon ein Compliance-Risiko in dem Bereich, wenn es wirklich abweicht. Wie geht man damit um? Was ist dem Mandant denn zu empfehlen, Andreas, jetzt damit umzugehen, erstmal überhaupt zu erkennen, dass es eine Abweichung gibt, ist ja, glaube ich, schon die Herausforderung hier.
Genau, ich meine, Marcel hat es gerade schon angesprochen, es geht jetzt auch um Validierung, kam ja auch durch das neue BMF-Schreiben nochmal stärker in den Fokus. Ich habe eingangs gesagt, im letzten Jahr haben sich viele darum gekümmert, eine Visualisierung herzustellen. Jetzt geht es tatsächlich auch darum, technisch zu validieren, handelt es sich bei dem Dokument tatsächlich um eine valide, gültige E-Rechnung. Das heißt, es muss schon die Prüfung gemacht werden und entsprechend auf diesen XML-Teil, den strukturierten Teil, fokussiert. Denn das ist im Endeffekt der führende Teil, der eben entscheidet, ob es eine valide Rechnung ist oder nicht. Und die Daten müssen entsprechend auch verarbeitet werden. Und da muss man sich in der Praxis dann auch anschauen, wie habe ich es umgesetzt oder wie kann ich es umsetzen in meiner Rechnungseingangsverarbeitung, um eben zu prüfen, wird tatsächlich erkannt, auch bei einem hybriden Format, wie du gerade gesagt hast, Zugpferd, das bekannteste Beispiel aus Deutschland, wird tatsächlich erkannt, dass es trotzdem eine E-Rechnung ist? Oder ist meine Lösung, die ich aktuell im Einsatz habe, vielleicht so eingestellt, dass sobald ein Bildteil dabei ist, eben doch dieser Bildteil verarbeitet wird? Und das heißt, da muss schon drauf geachtet werden. Und dann entsprechend, das BMF-Schreiben spricht ja auch von Geschäftsregeln. Also es gibt Regeln, die sicherstellen, dass es sich um eine valide Rechnung handelt, dass es inhaltlich konsistent ist. Und diese technischen Prüfungen muss ich entsprechend dann auch durchführen.
Ja, was im Prinzip in dem Zusammenhang auch mittlerweile immer häufiger passiert, wenn man diese Validierungsprogramme nutzt, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie man sie einbindet. Aber häufig bekommen wir dann auch die Anfrage, okay, ich habe hier eine Rechnung, mein Validierungsprogramm sagt, das ist nicht valide und steuert die Rechnung im Prinzip direkt aus. Also sie wird abgelehnt, das heißt, ich bekomme sie gar nicht in mein System. Und dann fangen plötzlich Diskussionen an mit dem Fall dann dem Lieferanten. Okay, die Rechnung passt nicht, könnten wir die irgendwie nochmal neu ausstellen? Dann sagt er, nee, die Rechnung passt aus meiner Sicht. Und dann kommen Diskussionen. Also sind auch manchmal dann Fragen, die im Prinzip irgendwo aus dem steuerlichen Bereich kommen, dann ins Technische abwandern und irgendwie dann am Ende eher so Business-Themen wären, weil man sich irgendwie dann auf irgendwas einigen muss. Also was habe ich ausgestellt? Was kannst du empfangen? Irgendwie dachten wir, das passt und passt nicht. Also da, weiß nicht, Andreas, wie ist da deine Erfahrung?
Ja, absolut. Ich meine, die Finanzverwaltung lässt uns ja in Deutschland auch viele Freiheiten. Das heißt, wir müssen bei einem Rechnungseingang auch immer prüfen, was kann ich überhaupt für Formate verarbeiten, bevor es dann dazu kommt, dass ein Format vielleicht gar nicht erkannt wird, weil auch ausländische Formate sind ja theoretisch erlaubt. Das muss ich einfach prüfen. Dann zusätzlich auch, es gibt ja unterschiedlichste Versionen. Zugpferd hat 6 verschiedene Profile, von denen sind auch nicht alle valide. Es gibt Extended-Profile, die auch nicht von allen Lösungen richtig dann verarbeitet werden können. Und da kann es dann auch zu Ablehnungen kommen. Und das Beispiel vom Anfang, ja, was passiert denn, da vielleicht von dir gleich, Jan, eine rechtliche Einordnung, aber was passiert denn, wenn ich eine Abweichung habe? Und je nachdem welche, weil der häufigste Fehler, den wir da sehen, oder die häufigste Abweichung, ist, dass die Unternehmen jetzt eigentlich ihr PDF-Template weiterhin verwenden, eine XML-Datei einbetten, in der XML-Datei aber hauptsächlich die Pflichtfelder im Endeffekt befüllen, dann sind zum Beispiel keine Handelsregistereinträge drin, weil das keine Pflichtfelder sind. Ich kann die abbilden über einen Freitext, muss ich aber nicht und schon habe ich in der Fußzeile eine Abweichung. Und diese Fragen muss ich mir stellen und muss eben schauen, wie ist mein Rechnungseingang eigentlich aufgesetzt.
Wenn im hybriden Format eine Abweichung zwischen PDF A3 und dem maschinenlesbaren XML besteht, ist ja das XML führend, wie wir gerade schon gesagt haben. Und deswegen ist auch das maßgeblich für die Beurteilung des Vorsteuerabzugs. Heißt, wenn in diesem XML eine der Pflichtangaben nach § 14 Absatz 4 USCG fehlt, kein Vorsteuerabzug. Selbst dann, wenn sie im PDF-Dokument drin sind. Und das ist, glaube ich, die große Krux, weil viele Unternehmen buchen PDF und erkennen gar nicht, dass es ein Vorsteuerabzugsproblem gibt, weil es da vielleicht auch, selbst wenn eine ordnungsgemäße Prüfung durchgeführt wird, zum anderen Ergebnis führt am Ende einfach. Und deswegen ist es da sicherlich sinnvoll, Andreas, das XML auszulesen und daraus direkt einen Buchungsvorschlag zu generieren. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wie man da hinkommt zu diesem Optimalzustand.
Ja, im Grunde, wie gesagt, geht es darum, tatsächlich sicherzustellen, dass die XML-Datei und die darin enthaltenen Informationen verarbeitet werden. Wir haben über Validierungen gesprochen. Ich muss natürlich auch sicherstellen, welche Validierungen werden denn da durchgeführt von meinem Anbieter, von meiner Lösung, die ich einsetze. Es gibt Geschäftsregeln nach der europäischen Norm. Es gibt auch je nach Rechnungsformat, zum Beispiel E-Rechnung, noch zusätzliche Regeln, die da beachtet werden müssen. Und ich muss natürlich sicherstellen, dass im Endeffekt auch all diese Geschäftsregeln abgedeckt sind in meiner Lösung. Es ist natürlich schön, wenn ich da einen grünen Haken bekomme und er sagt, die Rechnung ist valide, aber ich muss sicherstellen, dass sie auch tatsächlich aus technischer Sicht valide ist. Das nimmt mir dann nicht ab, dass ich trotzdem noch den Inhalt prüfe. Aber so kommen wir dann doch dahin, dass wir sagen, okay, wir haben festgestellt, technisch ist das ein valides Dokument. Jetzt gehe ich an meine inhaltliche Prüfung. Wenn ein PDF dabei ist, ist das gerade für kleinere Unternehmen natürlich teilweise hilfreich, weil ich eben nicht selber noch eine Visualisierung für die Verarbeitung erstellen muss. Aber es birgt eben die Gefahr, wenn es zu Fehlern kommt. Es muss ja nicht immer eine betrügerische Absicht sein. Es kann ja auch so einfach zu Abweichungen kommen.
Würdest du denn Mandanten empfehlen, die hybride Formate wie Zugpferd erhalten, einen Abgleich vorzunehmen, wenn sie das PDF auch nutzen wollen für ihre Zwecke? Oder würdest du denen empfehlen, nur aufs XML zu schauen und einfach das PDF komplett zu ignorieren? Weil wenn es keine Pflichtangaben sind, kann ja durch das PDF trotzdem was Sinnvolles, also für den Mandanten im Unternehmensprozess Sinnvolles dazukommen, was er trotzdem berücksichtigen möchte beispielsweise.
Es ist im Grunde dann eine Abwägungssache, ne? Und auch eine Aufwandsfrage. Natürlich muss man schauen, das steht ja, stand ja auch beim ersten BMF-Schreiben schon so drin, für die Buchung relevante Daten müssen in dem Sinne ja auch verwahrt werden und auch verwendet werden. Grundsätzlich ist es eine größere Sicherheit aus meiner Sicht, wenn ich tatsächlich eine Lösung einsetze, die mir aus den XML-Daten eine Visualisierung erzeugt. Dann bin ich in der Hinsicht auf einer sichereren Seite, dass die Informationen tatsächlich deckungsgleich sind. Das heißt, ich würde da schon empfehlen, dass sich die Lösung entsprechend eine zusätzliche Visualisierung erstellt, damit ich den Abgleich nicht nochmal zwingend manuell durchführen muss.
Genau, und daran schließt sich auch immer so ein bisschen das Thema Archivierung ein. So, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt komplett nochmal über Archivierung reden würden. Aber das ist natürlich auch eine Sache, wenn ich Validierung denke, beziehungsweise den kompletten Rechnungseingang, dann muss ich ja auch immer Archivierung mitdenken. Zum Beispiel geht ja auch das aktuelle BMF-Schreiben auch auf Validierungsprotokolle ein. Das wird zum Beispiel empfohlen, diese jetzt auch aufzuheben, die Validierungsprotokolle. Und das ist das, was am Ende zum Beispiel auch bei Archivierung mitgedacht werden muss. Welche Rechnungseingangskanäle habe ich? Generell auch, welche Formate habe ich? Wie schaffe ich es, die eingehenden Daten unveränderbar aufzubewahren? Und das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt, der jetzt sicherlich zu vergangenen Zeiten, wo ich einfach meine Ordner hatte, wo meine Rechnungen drin waren, die ich dann runter in den Keller gebracht habe, in irgendwelche Regale gestellt habe und dann 10 Jahre aufbewahrt habe. Ja, das ist sicherlich jetzt ein bisschen anders. Ja. Und daran anknüpfend aber, wie gesagt, das Archivierung wäre jetzt, das wäre jetzt einfach zu groß, das Thema, aber daran anknüpfend ist auch so ein bisschen, Jan, das, was wir in der ersten Folge hatten. Ne? Also man sollte E-Rechnungen nicht immer so als nur belastend und verpflichtend und alles. Also klar, wir haben das Wort Pflicht kommt relativ häufig vor, wenn man über E-Rechnungen spricht, aber es bietet halt auch Chancen. Also ich meine, wer kannte den Begriff Dunkelbuchungen vorher im Prinzip? Ne? Also das ist jetzt auch ein Begriff, der immer mehr reinbekommt, dass man im Prinzip einfach Buchungen aufgrund von, ich habe jetzt Datenfelder und wenn die alle super gemappt sind, dann können Rechnungen einfach so durchlaufen. Ich finde, dass es halt super Potenziale anbietet, wenn ich jetzt eh schon so ein Thema anfassen muss, auch mir dann da meine, für mich, für mein Unternehmen, vielleicht für meine eigene Gesellschaft, optimale Lösungen einfach herauszuarbeiten. Ne? Auch für die, die vielleicht bbisher gesagt haben, ey, ich bekomme bisher 7 Eingangsrechnungen, dann nehme ich mir einen Dienstleister, der macht das für mich. Aber auch für die, also die Umstellung ist ja quasi jederzeit möglich. Im Prinzip ist es nur wichtig, am Anfang, wie wir schon gesagt haben, einmal ordentlich und sauber zu sein, den Ist-Zustand gut aufzunehmen. Aber von da bietet es aus meiner Sicht große Potenziale auch, ne? um auch schneller zu werden zum Beispiel.
Absolut, bin ich absolut bei dir. Ich kann dadurch natürlich auch Prüfungen automatisieren. Klar, es kommen jetzt einige dazu, wie die Validierung, die wir angesprochen haben. Aber die kann ich eben automatisiert durchführen. Wenn ich die an den Anfang setze, kann ich dann auch schon erkennen, das Dokument ist vielleicht gar keine valide Rechnung. Das heißt, ich erspare mir Arbeit hinten raus, weil ich eine automatisierte Ablehnung zum Beispiel durchführen kann. Ja, also ich bin auch völlig bei dir. Es ist eine große Chance zu sagen, können jetzt mehr Arbeit uns sparen und auch viele Schritte automatisieren. Du hast schon gesagt, ich habe eine klare Zuordnung, welche Information hat in welchem Feld zu stehen. Das heißt, das Thema OCR zum Beispiel kann für solche Rechnungen entfallen. Ich muss nicht mehr suchen in einem nicht strukturierten Bild, wo steht denn jetzt welche Information, sondern der Part ist schon erledigt beim Eingang der Rechnung. Das heißt, wir haben hier schon auch Chancen für Unternehmen, ihre Prozesse zu optimieren und zu verschlanken.
Apropos schneller werden, die Unternehmen müssen teilweise vor dem Hintergrund von wieder, das haben wir in der ersten Folge ja angesprochen, ab 1.7.2030 müssen Rechnungen 10 Tage nach Leistungserbringung spätestens zwangsläufig ausgestellt werden. Und das ist natürlich eine Sache, die es jetzt im Status quo bei vielen Unternehmen noch nicht gegeben, das zu gewährleisten. Und Andreas, wie kommen wir denn dahin? Weil wir müssen jetzt ja die Prozessoptimierung auch nutzen, um schneller zu werden vor dem Hintergrund, spätestens bis 2030.
Genau, ich meine, wir haben ja einige Punkte gerade schon angesprochen. Ne? Wir haben den Part OCR und ich sag mal Erkennung der Informationen, den wir uns sparen können. Da sparen wir schon mal Zeit. Dann können wir eben diese Syntaxprüfungen automatisieren. Das ist dann auch schon mal Zeit gespart oder eben die Entscheidung schon herbeigeführt, ist das überhaupt valide oder nicht. Es gibt auch dann die Möglichkeit, weil ich eben weiß, wo ist welche Information, zum einen gezielter, vielleicht mit Hilfe der KI, eine 14-4-Prüfung zusätzlich zu automatisieren oder auch schon mal zu ermitteln, was habe ich hier denn eigentlich für ein Steuerkennzeichen, was ich hier vergeben muss. Das heißt, ich kann viel mehr schon mal vorbereiten für die Prüfung, die dann entsprechend noch beim Mandanten gemacht werden muss. Darüber hinaus, das wird jetzt zu weit führen, aber wenn wir den ganzen P2P-Prozess anschauen, kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich einen Abgleich zwischen den Informationen, die in der Bestellung sind, dass ich das auch automatisch schon mit reinziehe, kann ja auch Absprachen mit meinem Lieferanten treffen. Jetzt ist die Bestellnummer kein Pflichtfeld in der Rechnung. Es ist aber ein Datenfeld, was verfügbar ist. Das heißt, ich kann mich da schon abstimmen auch. Ist ja beim EDI-Verfahren ähnlich gewesen. Welche Informationen erwarte ich denn auf der Rechnung? Und kann dadurch dann eben dafür sorgen, dass ich einfach insgesamt schneller werde und wie Marcel es gesagt hat, dann auch in eine Situation komme, dass ich durchbuchen kann. Heißt, nicht mehr zwingend überhaupt menschliches Eingreifen brauche. Aber das passiert natürlich auch nicht über Nacht.
Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Danke dir, danke euch.
Ja, danke euch.
Und es wird, denke ich, jetzt in der Gesamtschau nochmal deutlich, warum der Rechnungseingangsprozess trotzdem jetzt noch Relevanz hat, ihn zu diskutieren. Wir haben nochmal gesehen, dass es Optimierungspotenzial gibt, dass sich einige Fragestellungen erst jetzt stellen können, weil die Finanzverwaltung, die Unternehmen Erfahrung gesammelt haben, weiter sind in Anforderungen und Maßgaben. Und das ist sicherlich spannend. Es wird auch weitere Erkenntnisse geben. Also bleiben wir am Ball und versuchen auch diese Erkenntnisse mitzunehmen. Und Sie können sich in der nächsten Folge darauf freuen, wie wir das spiegeln auf die Ausgangsseite, wo die meisten Unternehmen ja ab 2027 zwingend in der Lage sein müssen, nur noch E-Rechnungen zu verschicken. Und deswegen ist da gerade viel Musik drin und wir freuen uns, darüber zu sprechen. Und es wird natürlich auch, weil es in dieser Folge relativ häufig erwähnt wurde, auch nochmal um Archivierung gehen in einer weiteren Folge. Ganz am Ende, getreu dem Motto, der Prozess endet mit der Archivierung und mit dem Datenzugriff der Finanzverwaltung. Und wenn Sie Fragen zu der Folge haben sollten, dann wenden Sie sich gerne über podcast@wts.de an uns. Dankeschön.